Guten Morgen zusammen. Jetzt komme ich zur Predigt. Und ihr habt das ja schon gerade aufleuchten sehen. Wir sind in einer Reihe, in einer Predigtreihe. Und zwar lautet die, dem Beispiel Jesu zu folgen. Also Nachfolge bedeutet, seinem Beispiel folgen. Also man kann ja Nachfolge auch an anderen Dingen festmachen. Aber dazu kommt noch etwas, was da nicht steht, nämlich selbst zum Beispiel zu werden. Und darum geht's heute. Also einem Beispiel folgen, seinem Beispiel folgen und selbst zu einem Beispiel zu werden. Und ich hatte schon die letzten Male gesagt, dass das nicht aus einer Distanz zu Gott heraus funktioniert, sondern nur aus einer Nähe zu ihm. Wir kennen dieses Wort, dass jemand anders auf uns abfärbt. Ja, das Bild hatte ich genommen, um zu sagen, so ist das eigentlich, wenn wir nahe mit Jesus sind, dann färbt er auf uns ab. Und dann ist es sozusagen ja fast ein leichtes, seinem Beispiel zu folgen, weil es nicht nur aufgrund von Entscheidung und Vorsatz geschieht, sondern aus der Beziehung heraus. Das macht die Sache leichter, ganz ehrlich. Also ich wünsche mir keine Nachfolge, in der ich mich anstrengen muss, alles richtig zu machen, sondern ich möchte lieber meine Anstrengungen da rein investieren, nahe bei Jesus zu sein, dass er auf mich abfärben kann. Und dann gibt es die Dinge, wo er uns zum Beispiel wird und wo er uns auch ruft. Und da geht's heute um eine Sache, die ich euch nochmal zeigen will, indem ich euch nochmal den Überblick dieser Predigtreihe zeige. Also es geht in dieser Reihe darum, dass man, wenn man Jesus nachfolgt, bereit ist zur Selbstverleugnung, zu leiden, zu lieben. Dann haben wir die zwei getauscht. Eigentlich kämen dann zu dienen, aber die Aische wird das nächsten Sonntag machen. Und der Eckbert hat letzte Mal das Gesandt zu werden vorgezogen. Und ich werde heute über Menschengewinnen sprechen oder über Menschenfischer. Ja, geht alles ein bisschen in die Richtung. Und ich möchte mit einem Text anfangen aus dem Markus Kapitel, also Menschen gewinnen, das ist das Thema, aus dem Markus Kapitel 4, Vers 18 und 19. Ihr seht da nur den Vers 19, aber ich lese euch auch den Vers 18 vor. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Sie warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Herr Jesus, ich möchte dich so bitten, dass wir unsere Herzen wirklich weiten können für dein Reden. Ich bitte dich darum, dass du mit deinem Heiligen Geist in uns eine Saat hineinlegst, die unser Leben auch verändert. Es geht ja nicht nur darum, etwas zu hören und zu bejahen und irgendwie gut zu finden, sondern du willst uns verwandeln, immer mehr. Und du möchtest, dass das das Ergebnis deines kraftvollen Wortes ist, unsere Veränderung. Und so bitte ich dich darum, dass du diese Predigt jetzt gebrauchst. Amen. Ich möchte euch vier Fragen stellen oder uns, ich stelle sie mir auch selbst. Was meint Jesus mit Menschenfischen? Was heißt das, Menschen zu fischen? Was habt ihr da für Assoziationen dazu? Findet ihr das toll? Ist das ein schöner Ausdruck? Ist jeder von uns dazu berufen? Oder war das jetzt eine Berufung für Andreas und für Petrus, die nun mal halt gerade Fischer waren und sollten alle anderen was anderes machen? Und falls es doch so ist, dass jeder dazu berufen ist, wie sieht das praktisch aus? Und schlussendlich, wie immer in dieser Predigtreihe, die Frage, bist du bereit dazu? Das ist nämlich die Grundsatzfrage in dieser Predigtreihe. Bist du bereit dazu? Menschenfischen klingt ja so negativ. Da bin ich mal bei dem ersten Punkt, was könnte denn damit gemeint sein? Ich finde, das klingt negativ. Also ehrlich gesagt, wenn Jesus mich rufen wollte, Menschen zu fischen, dann finde ich, das klingt so nach Manipulation. Das klingt so, als würde ich Leute zu irgendetwas zwingen müssen. So wie die Fische nichts dagegen machen können, dass das Netz ausgeworfen wird und sie werden reingezogen und sterben dann. Schreckliches Bild. Menschen fischen. Ihr kennt in dieser modernen Welt diese Phishing-Mails. Habt ihr sicherlich schon mal von gehört. Ne? Da kriegt man also so eine Mail und dann greifen die dadurch also die persönlichsten Informationen ab. Gucken irgendwie in unsere Adressbücher rein und so weiter. Wenn man dann auf so einen bestimmten Link drückt. Also Fischen im Hinblick auf Menschen, kein guter Beigeschmack, meiner Ansicht nach. Also möchtest du Menschenfischer werden? Ja, nur sagt aber Jesus zu Andreas und Petrus, komm, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und wie ich Jesus kenne, meint er da nicht sowas mit, was ich damit assoziiere oder wo ich da so ein Bild drüber habe, sondern er meint etwas anders. Und ich möchte euch mal mit hineinnehmen in ein, ich möchte das Bild mal einfach mal ein bisschen umdeuten. Denn Bilder haben immer den Nachteil, Vergleiche haben immer den Nachteil, dass sie ja hinken. Also man kann ja nicht mit einem Bild die ganze Wahrheit abbilden, man will ja einen bestimmten Punkt betonen. Deswegen gibt's ja Vergleiche. Und ich möchte dieses Bild einfach mal ein bisschen drehen. Stellt euch mal vor, wir sind auf einem Schiff und wir treffen auf Schiffbrüchige. Wäre das sinnvoll, Menschen zu fischen? Oh ja, da wird es plötzlich sehr, sehr sinnvoll, die Menschen aus dem Wasser zu fischen. Weil sie nicht dadurch sterben wie die Fische, die wir retten, sondern sie werden errettet im Sinne von, sie dürfen leben. Und das ist der Zustand, der geistliche Zustand, in den Gott uns als seine Nachfolger und uns als Kirche hineingestellt hat in diese Welt. Da ist Verlorenheit da und da ist Errettung nötig und wir sind ein Rettungsschiff und wir retten Menschen aus ihrer verlorenen Situation. Ja, manchmal wollen die sich nicht retten lassen. Manchmal erkennen die auch gar nicht, dass die gleich untergehen werden oder bald untergehen werden. Aber durchaus gibt es Menschen, die erkennen ihre Situation, weil Gott ihnen die Augen dafür öffnet. Und sie lassen sich retten, Gott sei Dank. Und alle, die wir hier sitzen, die Jesus in ihrem Herzen haben, haben das irgendwann, irgendwo, irgendwie erlebt. Dass sie diese Errettung von unserem Erretter Jesus erlebt haben. Und meistens durch einen Menschen, der sie dahin gebracht hat zu Jesus. Wir haben hier gerade gelesen, dass der Simon schon Petrus genannt wurde. Das heißt, das war nicht die erste Begegnung, die Petrus mit Jesus hatte, sondern das war wahrscheinlich eine zweite oder dritte Begegnung. Wir lesen nämlich im Evangelium, dass der Andreas schon mit Johannes dem Täufer unterwegs war und Johannes hatte ihm Jesus gezeigt und hat gesagt, das ist das Lamm Gottes. Und Andreas hat irgendwie schon Kontakt mit Jesus gehabt und er hat Petrus geholt, also der hieß ja noch Simon damals, und ist mit ihm zu Jesus und hat gesagt, ich habe den Messias gefunden. Und dann gibt's eine Begegnung zwischen Petrus und Jesus und Jesus sagt zu ihm, du sollst nicht mehr Simon heißen, du sollst ab jetzt Petrus heißen. Das bedeutet Fels. Und man kann es so interpretieren, dass da tatsächlich eine Identitätsveränderung bei Petrus stattgefunden hat. So, jetzt ist das eine Jahr, dem Christus zu begegnen, dem Christus vorgestellt zu werden. Aber das andere ist ja, ihm dann nachzufolgen. Und jetzt kommt es zu der Situation, wo es um Nachfolge geht. Also diese Begegnung hatte stattgefunden, Petrus hat eine neue Identität bekommen und jetzt sollte er in eine neue Berufung hineinkommen. Seinen alten Job sein lassen und einen neuen Job machen. Menschen zu fischen. Also Menschen zu retten, Menschen zurück zum Vater zu bringen. So, das ist nicht die einzige Stelle, die es in den Evangelien gibt, aber Matthäus und Markus sind relativ kurz in diesem Bericht. Deswegen möchte ich mal in den Lukas-Bericht gehen, der ist sehr viel ausführlicher und da wollen wir uns mal einiges zu angucken. Und zwar lese ich euch den vor, ich habe den jetzt nicht komplett an der Wand zu werfen, weil er ist ziemlich lang. Und zwar ist das Lukas 5, Vers 1 bis 11, wenn die Bibel hat, kann ja mit reinschauen. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, um eine große Menschenmenge, und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und sie waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und er bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf die See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Und sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den anderen Fischern in einem anderen Boot herbei, ihnen zu helfen. Und die kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beide sanken. Als Simon Petrus das sah, da warf er sich vor Jesus nieder. Also das war in dem Schiff, ne? Ich stelle mir das immer so vor, das Schiff war voll mit Fischen. Und Jesus saß da und Petrus flatsch in die Fische rein und sagt zu Jesus, ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. Und er und die anderen Fischer waren alle erschrocken und erstaunt über diesen Fang mitten am Tag. Und auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote ans Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Jesus wird da umringt von dieser Menschenmenge und die wollen unbedingt was von Gott hören. Also ein wunderschöner Gedanke, stellt euch vor, Leute würden dich umringen und wollten unbedingt was von Gott hören. Ach, da sehen wir uns doch nach, dass man endlich mal sagen kann, was man denn so glaubt. Ja? Und zwar auch noch abgerufen, abgefordert. So war das bei Jesus. Er wurde umringt und er konnte nicht in der Menge so sprechen. Und dann hat er die Boote da gesehen und hat gesagt, hat Petrus gebeten, bring mich doch mal raus auf das Wasser. Und eigentlich hat er zu ihm gesagt so, na, du hast mich schon mal erlebt, ich habe dir eine neue Identität gegeben, ein neues Leben, so jetzt geht das auch los mit dem Dienst. Willst du mir dienen? Fahr mich mal bitte raus aufs Wasser. Und Petrus macht das. Die waren ja schließlich beschäftigt. Also wir haben gelesen, die haben die Netze gereinigt oder waren da halt mit ihrer Arbeit zugange. Und vor allen Dingen hatten die eine Nacht Maloche hinter sich. Also die waren fertig eigentlich. Ja? Die waren müde, die wollten eigentlich nach Hause. Und trotzdem war Petrus bereit, Jesus zu dienen. Und dann frage ich mich immer, was hat Jesus da gepredigt? Was hat er den Menschenmengen gesagt? Nun steht das hier nicht in diesem Text. Aber man kann ja ein bisschen rumfantasieren und ich mache das immer gerne. Und ich glaube, die Menge, wie Jesus über das Reich Gottes gepredigt hat, lässt mich zu dem Schluss kommen, der hat da bestimmt was über das Reich Gottes gesagt. Ja? Der hat bestimmt von der Liebe des Vaters gesprochen. Und ja, der hat einfach das Evangelium kundgetan. Und dann passiert etwas, dass er fertig ist und sagt, kommt, jetzt fangt noch mal. Und gegen jede Berufserfahrung von Petrus und den anderen Fischern sagt Jesus, kommt, geht noch mal raus, fangt noch mal was. Und dann kommt es zu diesem Fischzug. Ein Fischzug, der über die Maßen viel war. Der war nicht nur viel, weil es am Tag war, sondern der war so viel, wie sie noch nie hatten. Die Schiffe oder die Boote drohten ja auch fast unterzugehen. Das hat irgendwas mit dem Petrus gemacht. Dieses Ereignis, das plötzlich, er hat ja gesagt, auf dein Wort hin werde ich das tun. Ich glaube da ja gar nicht dran. Ich rechne da überhaupt nicht mit, dass da irgendwas passiert. Ist völlig gegen meine Erfahrung. Aber weil du es sagst, Herr, mache ich es. Okay, dann mache ich das. Aber schlimmer kann es nicht kommen. Ne? Dann mache ich das. Kennt ihr das? Und dann hast du es gemacht und dann ist er so überwältigt worden von dem Ergebnis. So tief berührt worden im Herzen, dass er erkannt hat, das ist wirklich der Messias. Das ist nicht irgendein Mensch, der mir gesagt hat, geh mal wieder raus und fang mal noch mal ein paar Fische, sondern der hat geahnt, dass das zustande kommt. Der hat das gewusst, dass das zustande kommt. Und Petrus sieht seine eigene Unzulänglichkeit und seine eigene Schuld und fällt vor Jesus in die Fische und sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Man wundert sich, dass durch solch ein wunderbares Ergebnis solch eine Sündenerkenntnis entsteht. Aber die Bibel lehrt uns, wisst ihr nicht, dass die Güte Gottes es ist, was euch zur Umkehr treibt, was euch dazu bringt, Gott euer Vertrauen zu schenken. Das ist diese Gnade, die man erlebt, diese Liebe, die einen so berührt. Und genau das ist passiert an dieser Stelle. Und dann hat Jesus ihn ja in die Berufung hineingerollt. Er hat gesagt, du sollst nicht mehr nur Menschen fischen, Fische fischen, sondern jetzt sollst du Menschen fischen. Und all diese Schritte, die Begegnung mit dem Christus am Anfang, das Erkennen der Liebe Gottes, das Überführtwerden von der eigenen Verlorenheit und dann aber auch diese neue Berufung in der Kraft Gottes, etwas Neues auch zu tun im Leben, auch ganz praktisch, das wird uns alles schön exemplarisch gezeigt und wir dürfen es zu Recht auf uns übertragen. Wir dürfen uns fragen, gab es diese Berührung mit Jesus? Habe ich das schon mal erlebt? Hat das dazu geführt, dass ich die Liebe Gottes gesehen habe, erkannt habe, begriffen habe? Hat das dazu geführt, dass ich meine eigene Unzulänglichkeit begriffen habe, meine eigene Schuld erkannt habe? Und hat das dann dazu geführt, dass die Antwort des liebenden Vaters zu sagen, in Christus ist dir alle deine Schuld vergeben, Neustart. Wir resetten dein Leben und du kriegst ein neues Leben und jetzt gehst du in der Kraft Gottes in einer neuen Berufung in dieses Leben hinein. Wir dürfen uns das alle fragen, wo sind wir da? Wo stehen wir? Und in diesem Fall ist es so, dass Petrus gerufen wird. Und ich behaupte, dass wir alle in gleicher Weise gerufen sind, Menschen für Gott zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass wir es mit Zwang oder mit irgendwelchen Methodiken machen sollten, sondern ich glaube, wir sollten ein Ausdruck der Liebe Gottes zu den Menschen sein. Und diese Kraft des Beispielwerdens, wie ich das ja genannt habe, führt dazu, dass in der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist diese Dinge passieren, dass Menschen einen Begriff davon kriegen, wer Jesus ist, eine Vorstellung davon kriegen, wer sie selbst sind und erkennen, dass die Liebe Gottes sie zurück zum Vater zieht. Ja, jetzt stellt sich die große Frage, wie macht man das denn? Ich denke, auch das Ergebnis dieser Geschichte, dass da so viele, viele Fische waren, soll uns auch ermutigen, davon auszugehen, dass Gott viele, viele Menschen vorbereitet hat, die gewonnen werden sollen. Also es ist nicht zufällig, dass da so viele Fische gefangen worden sind, sondern das hat auch eine Sprache. Da redet Gott durch. Okay, also wir sollen ermutigt sein, tatsächlich auch zu Menschenfischern zu werden. Aber wie machen wir das denn jetzt? Und es gibt einen kleinen Abschnitt im Kolosserbrief, den möchte ich euch vorlesen und den habe ich auch hier als Text. Den habe ich, glaube ich, schon mal behandelt. Der hat mich so beeindruckt. Ich habe eine Predigt darüber gehört und die hat mich so beeindruckt, dass man diese Frage von Menschengewinn nicht so pauschal beantworten darf, sondern etwas differenzierter, wie es in diesem Fall Paulus macht. Dann lesen wir mal zusammen. Hier Kolosser 4, Vers 2 bis 6. Betet mit aller Ausdauer, voller Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, also für mich, für Paulus und für mein Team, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Und dann sagt er zu den Kolossern, verhaltet ihr euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Und dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, in angemessener Weise oder eine angemessene Antwort zu geben. Der Paulus, der weiß, dass es Menschen mit einer besonderen Berufung gibt, nämlich mit der Berufung des Evangelisten. Und zweifellos hat er sich, wenn man das hier liest, selber zu dieser Gruppe dazu gezählt. Ja? Also der hat gesagt, ich bin einer, ich gehe raus, ich rede öffentlich von dem Evangelium von Jesus und dazu brauche ich eure Fürbitte. Gebet ist so wichtig, deswegen fängt das hier an. Betet mit Ausdauer, mit Dankbarkeit gegenüber Gott, mit Wachsamkeit. Und er kannte das im Sinne von übergemeindlichem Dienst, aber er wusste auch, dass sowas in Gemeinden existiert. Dem Timotheus hat er zum Beispiel gesagt, der war ja der Leiter der Gemeinde in Ephesus, tue den Dienst des Evangelisten. Also einem lokalen Pastor hat er gesagt, verhalte dich als Evangelist. Das heißt, sei öffentlich unterwegs mit dem Evangelium. Also diesen Bereich von Menschen gibt es. Und Paulus kannte die und hat sich sicherlich selbst dazu gezählt. Und zwar hat er gesagt, dreierlei Sachen, bittet bitte für mich, dass diese Tür der Verkündigung geöffnet wird. Dass Gott eine Tür auftut und dass man da durchgehen kann und dann Jesus verkündigen kann. Und zwar öffentlich. Dass man dieses Geheimnis mutig weitergibt. Und letztendlich, dass wir es mit großer Klarheit tun. Dass es nicht irgendwie so kompromisshaft verwässert ist, oder sondern sehr klar, sehr klar. Mit allen Konsequenzen, mit allen Bedingungen, mit aller Zusage, mit aller Verheißung. Sehr klar. Und ihm war das sehr wichtig, dass wenn er öffentlich im öffentlichen Raum das Evangelium verkündigt hat, dass diese drei Punkte da waren. Erstmal die Gelegenheit, als zweites der Mut und als drittes diese Klarheit. Und dann hätte er ja jetzt sagen können, wenn er glauben würde, alle Menschen wären so, hätte er ja sagen können, und übrigens, ich bete für euch in gleicher Weise, dass auch ihr eine Tür aufkriegt und dass ihr da mit Kühnheit reingehen könnt und dass ihr öffentlich, und zwar jeder von euch, so. Und wir merken schon, das ist aber nicht so. Und Paulus sagt das ja auch gar nicht, sondern er sagt etwas anderes. Er sagt fünf Dinge, die die normalen Gemeindemitglieder in der Gemeinde in Kolosse machen sollten. Und zwar sagt er, seid klug im Umgang mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Also textet die nicht einfach zu, sondern seid einfach klug. Habt ein Gefühl dafür, seht deren Bedürfnisse, fragt nach, lernt Menschen kennen, schafft eine Beziehungsebene. So. dann seid bereit, den eigenen Glauben zu bezeugen. Also es gibt kein Menschenfischen, ohne dass man die Botschaft auch irgendwann sagt. Verabschieden wir uns davon, dass es irgendeine Art und Weise gibt, dass wir nur durch unser Handeln irgendwie Leute zu Jesus bringen. Tun wir nicht. Ein Handeln, was nicht erklärt wird, hat keine Wirksamkeit in sich selbst. Sondern wir müssen unsere Taten müssen nachvollziehbar sein. Die Leute dürfen wissen, warum wir handeln, wie wir handeln. Oder Sachen lassen, die wir nicht machen. Warum wir sie nicht machen. Also es ist nicht, dass wir uns ständig erklären müssen. Das meine ich nicht. Ich will nur sagen, wenn wir nur sagen, ja, die Botschaft kann ich auch durch meinen guten Lebensstil weitergeben. Wisst ihr was? Da sind Leute, die Jesus nicht kennen, ebenso gut mit ihrem Lebensstil unterwegs. Vielleicht sogar noch besser als wir. Das alleine reicht nicht aus, sondern es muss diese Kombination sein und in Glaubwürdigkeit zwischen unserem Reden und unserem Verhalten. Also bereit sein, den eigenen Glauben zu bezeugen. Dann bereit sein, Gelegenheiten zu nutzen. Und da hakt es ja immer. Ich merke das ja selber bei mir. Zu erkennen, hier ist eine Gelegenheit, so, und jetzt nutze ich diese Gelegenheit aber auch. Und jetzt bin ich nicht zu schüchtern, jetzt bin ich nicht zu schamig, jetzt bin ich nicht zu zurückhaltend, sondern ich nutze diese Gelegenheit in aller Freundlichkeit, ja, mit Sprechen, was voll Gnade ist, aber eben auch bereit, dazu zu stehen, was ich glaube. Und schlussendlich sollen wir bereit sein, die Fragen zu beantworten, die uns gestellt werden. Was ja impliziert oder voraussetzt, dass uns Fragen gestellt werden. Was ja wiederum bedeutet, Leute müssen irgendwie erkennen, ich lebe nicht wie jeder andere Mensch, sondern irgendwie, irgendwas ist anders. Irgendwas ist anders. Und dann kommen sie dazu, Fragen zu stellen. Von daher ist es auch eine Rückfrage an unser Lebensstil, ob wir nicht einen 0815 Lebensstil haben. Deswegen müssen wir nicht irgendwie uns zu was Besonderem machen. Nein, ich glaube, wir sind durch Christus in unseren Herzen etwas Besonderes. Wir müssen da nichts zu beitragen in dem Sinne. Wir müssen da aber in großer Klarheit zu stehen. Und dann wird ein Unterschied wahrnehmbar werden. Okay, und dabei geht es für jeden mehr um diese persönlichen Beziehungen. Und interessanterweise, der Petrus, der ja zu Pfingsten eine unglaublich öffentliche Predigt mit einem wahnsinnigen Ergebnis gepredigt hat, der musste bestimmt an den Fischzug denken. Wenn er plötzlich 3000 Leute zu Jesus gefunden haben, der musste bestimmt daran denken, was Jesus da mit ihm im Boot veranstaltet hat. Und er hat total öffentlich gepredigt, aber er schreibt in seinem Brief, im 1. Petrusbrief 3, Vers 15, seid allezeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Also es gibt diese beiden Dinge, dass es berufungsmäßig und so etwas mehr öffentliches Verkündigen gibt und dann gibt es dieses persönliche in den Beziehungen Verkündigen. Aber wir sind natürlich sehr schnell geneigt, uns sofort einzusortieren. Ich gehöre mehr zu denen. Ich gehöre mehr zu denen. Es gibt dazwischen ganz, ganz viele Schattierungen, wo Leute sowohl das eine als auch das andere machen, mehr oder weniger. Und das ist okay. Was ich möchte, ist, dass wir nicht mit einem Anspruch an jemand anderen herantreten, der sagt, du musst aber so sein oder du musst aber so sein. Das ist nicht die Freiheit Gottes. Die Freiheit Gottes ist, wir sind gerufen, Menschen zu Jesus zu bringen, zu gewinnen, aber wir sind sehr unterschiedlich. Und der springende Punkt in unserem Herzen für unsere persönliche Fragestellung an uns selber ist, wie groß ist unsere Bereitschaft dazu? Das ist genau das Thema dieser Predigtreihe. Ist unsere Bereitschaft dazu, uns von Gott so oder so gebrauchen zu lassen? Und selbst wenn du immer so gebraucht wirst, erlaubst du Gott, dass er dich auch mal so gebrauchen darf? Oder andersrum? Versteht ihr, was ich meine? Es gibt Schwerpunkte, es gibt Unterschiede, ja, aber es gibt da auch ganz viel dazwischen. Und die Frage ist, sind wir bereit, darauf einzugehen? Es gibt kein Entweder-Oder, sondern ich denke, dass Gott sich gedacht hat, das ist wie so eine Zange. Diese Menschen werden erreicht durch diese eine Art und Weise und durch die andere Art und Weise. Es ist so eine zweiseitige Geschichte, die läuft. Die läuft in Ergänzung, in unterschiedlichen Begabungen, die läuft aber auch in unserem Herzen, wenn Gott uns mal herausfordert, es mal anders zu tun, als wir es bis jetzt getan haben. Und da gehört natürlich auch dazu, dass Gott uns Impulse durch den Heiligen Geist gibt, mit Menschen zu sprechen. Das sind diese Gelegenheiten, das sind diese Türen, die sich öffnen, das sind diese Möglichkeiten, die sich auftun. Und da ist eben die Frage, nutzen wir diese Gelegenheit? Ich möchte abschließen mit einem schönen Vergleich, den ich mal gehört habe. der vielleicht das alles so ein bisschen zusammenfasst. Und zwar, die Behauptung steht dahinter, das haben wir ja auch gesungen, vielfältig jetzt, dass Gott der unumstößliche Herrscher ist von Himmel und Erde und Jesus der König ist. Und wir orientieren uns an dieser Herrschaft Gottes. Diese Herrschaft Gottes beeinflusst unser Denken, beeinflusst unsere Sicht von den Situationen, in denen wir stehen, beeinflusst unsere Problemblicke. Gott ist in Kontrolle. Punkt. Kann man nicht immer glauben, aber so, ich setze das mal voraus. Das ist gesetzt, weil die Bibel das sagt. So, und jetzt ist unsere Aufgabe, und so funktioniert das Menschenfischen, unsere Aufgabe ist, diese Herrschaft auszusprechen und zu demonstrieren durch Handlungen, und zwar beides. Und wenn Reich Gottes und Herrschaft Gottes jetzt hier wäre, in dieser Situation, wie würde das aussehen? Stell dir jetzt mal ein konkretes Problem vor, in dem du bist. Und dann stell dir mal vor, was es bedeuten würde, wenn die Herrschaft Gottes in diesem Problem drin wäre. Was würde sich ändern? Was wäre anders? Was würde dazu führen, dass du dich anders verhältst, weil du diese Perspektive einnimmst? Und vielleicht als Vergleich ein bisschen sowas. Ich glaube, wenn wir uns die Herrschaft Gottes vorstellen, und letztendlich gibt uns ja die Bibel auch ein Bild davon, dass das im Himmel so sein wird, 100%. Gottes Herrschaft wird überall alles durchdringen, alles. Und wir beten so wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir sagen mal, das ist ein Blockbuster, das ist ein Film, dieser Film von der Herrschaft Gottes. Wisst ihr, was wir dann jetzt hier sind? Wir sind der Trailer dafür. Was macht ein Trailer? Ein Trailer will einem Lust machen dazu, in diesen Film zu gehen. Ja? Ein Trailer will schon mal so ein bisschen aufzeichnen, wo es hingehen wird. So ein bisschen ansatzweise die Geschichte klar machen. Man weiß schon ungefähr das Thema, man weiß schon ungefähr, was für Leute da beteiligt sind. Man weiß aber nicht den ganzen Film. Man muss in diesen ganzen Film reingehen, damit man versteht, was los ist. Aber dieser Trailer, wenn er gut gemacht ist, der lässt den Reiz aufkommen, dass man den Film sehen will. Und so ist das. Wir sind in einer Zeit, wo wir der Trailer für diesen wunderbaren Blockbuster Gottes sind, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht. Dass seine Herrschaft alles durchdringt. Seid ihr dabei, Teil dieses Trailers zu werden? Akteure in dieser Vorschau auf das, was da kommt? Ich glaube, Gott hat das mit uns vor und Gott will dich gebrauchen. Und du bist nicht nur ein Statist, sondern du bist wichtig da drin. Du bist nicht nur ein Komparse oder sowas, sondern du hast deinen eigenen Trailer so ein Stück weit in deinem eigenen Umfeld. Da macht Gott noch was ganz Besonderes. Also das ist ja ganz besonders. Es gibt nicht nur einen Trailer, sondern es gibt dann auch noch diese Nuancen-Trailer sozusagen. Ja, diese persönlichen Dinge. Und meine Frage ist, wie groß ist deine Bereitschaft, da zu einem Beispiel zu werden, so wie der Trailer auf diesen Film hinweist? Wie groß ist die Bereitschaft dazu? Da möchte ich euch echt mit herausfordern. Mich auch übrigens selber. Ich lasse mich da auch gerne selber herausfordern. Und ich sehe da auch noch Luft nach oben und auch viel Bedarf. Aber das ist das, was Gott uns heute Morgen sagen will, ist, bist du bereit, nicht nur meinem Beispiel zu folgen, sondern selbst zu einem Beispiel zu werden, dass man an deinem Leben und an unserem gemeinsamen Leben, übrigens auch als Gemeinden, dass man daran erkennen kann, wie Gott ist, wie Gott liebt, wie Gott rettet, wie Gott vergibt, wie Gott segnet. Ich möchte euch dazu einladen und würde gern zum Abschluss beten. Herr, ich möchte danken dafür, dass du uns so viel Wertschätzung gibst, dass wir tatsächlich dieser Welt zeigen dürfen, was dein Reich ausmacht, was deine Königsherrschaft ausmacht, was dein Wesen ausmacht. Es ist unglaublich, dass du uns das zutraust. Aber es ist auch verständlich, wenn du sagst, ich gebe euch auch die Kraft dazu. Ich gebe euch auch meinen Geist dazu. Ich gebe euch auch meine Liebe dazu. Ich gebe euch alles, was mein ist, das ist euers. Und dann ist das wirklich möglich, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Und ich bete, dass wir Ja sagen können zu dieser Anfrage, in der Jüngerschaft Menschen für dich zu gewinnen, wirklich Menschenfischer zu sein, auf eine gute Art und Weise. Segne du uns darin, darum bitte ich dich. Amen. Vielleicht könnte man das so machen, dass man, wie wir das öfter tun, auf diese Predigt reagieren kann. Ich bin ja manchmal dann auch, wenn ich Predigten höre, bin ich dann ja so, bam. Okay, ja. Und dann brauche ich erstmal eine Zeit, mich zu beruhigen. Dann brauche ich erstmal eine Zeit, um das zu verdauen. Und dann ist einfach erstmal sitzen und Ruhe, ruhig sein, ist genau angesagt. Oder auch das mitzunehmen nach Hause, weiter zu durchdenken. Im Hauskreis mit anderen darüber zu sprechen, das wirklich zu verstoffwechseln, damit das in uns zum Leben wird. Aber manchmal ist das so, und so war das ja beim Petrus auch, dass wenn Gott kommt und hineinspricht, man schlagartig überführt ist von einer bestimmten Sache, und dann sollte man reagieren, und zwar sofort. Und diese Möglichkeit, die möchte ich uns jetzt geben. Und nicht nur im Hinblick auf unsere Schuld, sondern auch im Hinblick auf diese Frage, Anfrage nach der Bereitschaft oder auch diesen Wunsch nach dieser Leidenschaft, die dazu notwendig ist und die Gott uns geben will, jetzt hier tatsächlich drauf zu reagieren. Ich möchte mal das Gebetsteam nach vorne bitten. Und ihr kennt das, wir haben die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen und persönliche Dinge wirklich zu besprechen und auch zu bebeten und sich segnen zu lassen und sich einfach auch einen Zeugen zu holen. Also das würde ich gerne nochmal erklären, dass diese Gebetszeit hier nicht nur nett charismatisch ist oder so, sondern die hat einen Sinn. Da ist Sinn und Verstand dahinter, jemand anderen zum Zeugen zu machen für das, was einen angeht und sich mit jemand anders eins zu machen. Dann auf dieses Einswerden, da legt Gott seine Verheißung drauf. Okay, vielleicht können wir mal aufstehen und das Musikteam kann mal nach vorne kommen. Und dann möchte ich euch wirklich einladen, nutzt diese Gelegenheit. Ich bin auch hier bereit, gerne für Menschen zu beten. Und dann lasst uns reagieren tatsächlich auf die Predigt. Denn Gott redet nicht in den Raum einfach so hinein, dass es so verhallt, sondern es soll in unseren Herzen Nachhall geben. Okay.